Liebe Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch die Gäste und die uns online zugeschaltet sind. Ich würde euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir hatten letztes Mal, als ich hier vorne stand, angefangen, den Galaterbrief zu betrachten und wollen damit heute fortfahren. Wir schlagen auf Galaterbrief Kapitel 1 und lesen die Verse 3 bis 5. Galater, die Verse, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Da heißt es: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns noch zu Beginn kurz beten. O Vater, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns diesen Text heute früh schenkst. Bitte hilf, dass wir diese Wahrheit verstehen und dass deine Wahrheit hell aufleuchtet, dass dein Werk, Herr Jesus Christus, in den Vordergrund gestellt wird. Verherrliche du dich. Amen. Wie ich schon zu Anfangs gesagt hatte, hatten wir letztes Mal angefangen, den Galaterbrief zu betrachten. Und heute gibt es den zweiten Teil der einleitenden Verse. Wir lesen im Vers 3 gleich zu Beginn: Gnade sei mit euch und Friede. Auch hier in der angespannten Situation, von der wir letztes Mal gehört haben, in denen sich die Galater in der Tat befanden, ruft Paulus den Gläubigen in Galatien zu: Gnade sei mit euch und Friede. Diese Worte sind uns nicht unbekannt von Paulus. Nein, tatsächlich finden wir in jedem neutestamentlichen Brief, der eindeutig Paulus seine Verfasserschaft deklariert, am Anfang die Worte: Gnade sei mit euch und Friede. Bei Timotheus und bei Titus fügt er noch den Begriff Barmherzigkeit hinzu. Aber wir haben diese Formel: Gnade und Frieden euch. Und ich denke, darüber lohnt es sich, Gedanken zu machen, was diese zwei Begriffe uns sagen wollen. Gnade. Was ist Gnade? Ein Wörterbuch hilft uns aus. Es sagt, es ist verzeihende Güte, Nachsicht, Schonung, herablassende Gunst, Strafnachlass, Wohlwollen. Und in unserem Kontext fügen wir hinzu: bedingungslose Liebe und Zuwendung und Güte Gottes zu den sündigen und unvollkommenen Menschen. Die Gnade beruht nicht auf dem Verdienst des Menschen, der sie erhält, sondern es ist eigentlich komplett umgedreht. Der Mensch, der begnadigt wird, verdient es eigentlich nicht. Aber aufgrund dieser Schonung, diesem Strafnachlass, dieser hinwendenden Liebe, die Gott hat, kann gütig und barmherzig mit dem Menschen gehandelt werden. Was auch der zweite Begriff zeigt: Frieden. Und Frieden wünschen sich heute viele, und es ist ein legitimer Wunsch. Eine Arbeitskollegin sagte zu mir: Jerome, der Weltfrieden ist in großer Gefahr. Und wir wünschen uns das natürlich alle, dass Kriege aufhören, dass Frieden herrscht. Aber ist der Frieden, von dem ich gerade gesprochen habe, der Frieden, von dem der Text hier spricht? Dieser Frieden, den die Welt sich wünscht und denkt, in eigener Bestrebung zu erreichen, ist ein anderer, als von dem hier gesprochen wird. Der Frieden steht an der zweiten Stelle, nicht an der ersten. Zuerst kommt die Gnade. Es zeigt, der Frieden ist eine Folge der vorausgehenden Gnade. Für diesen Frieden musst du vorher begnadigt werden. Erst du dich durch die Gnade, die dir erwiesen wird, kannst du diesen Frieden haben. Und das scheint uns hochmütigen Menschen manchmal recht fern zu sein. Ich kann doch leisten, ich kann doch schaffen. Aber lieber Freund, du musst begnadigt werden, um diesen Frieden zu bekommen. Und die Quelle der Gnade und dem darauf folgenden Frieden ist nicht irdisch, sondern er hat seine Quelle im Himmlischen. Das zeigt, von wem das alles kommt. Der Text sagt: von Gott, dem Vater. Paulus zeigt uns den Urheber der Gnade und dem darauf folgenden Frieden. Es ist Gott. Alles in dieser Hinsicht und die Gnade, von der hier gesprochen wird, und der Frieden, der folgt, kommt von ihm. Und dieser Frieden, der von Gott ist und den er geben möchte, ist nicht ein Frieden, wie es die Welt erstrebt. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 27, da sagt er: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Die Gnade und der Frieden mit Gott sind zentrale Begriffe des Evangeliums. Und wenn du noch nicht begnadigt bist, also keinen Frieden von Gott erhalten hast und auch dadurch keinen Frieden mit Gott hast, so wünschen wir es uns natürlich, dass du begnadigt wirst und dass du daraufhin Frieden mit Gott hast. Und wir wünschen es uns so sehr, dass Menschen sich zu der Güte Gottes hinwenden und Frieden von Gott und mit Gott haben. Das ist schlussendlich das Evangelium. Aber in jedem seiner Briefe schreibt Paulus das nicht Ungläubigen, sondern Gläubigen. Gnade sei mit euch und Frieden. Und das macht uns deutlich, dass Gott möchte, dass wir das öfters hören. Dass wir uns das öfter in die Erinnerung rufen. Diese einfachen, scheinbar einfachen Worte sind nicht nur ein Grußwort. Und deswegen möchte ich auch dir heute früh sagen, egal mit welcher Last du heute hierher gekommen bist, lieber Bruder, liebe Schwester, egal was du hier mitgebracht hast, wie schwer dein Herz ist, Gott ruft dir zu, Gnade sei mit dir und Frieden. Und er kommt nicht von dir, sondern er ist dir von Gott geschenkt. Und wir Gläubige sind von Gott begnadigt und haben deswegen Frieden mit ihm. Und deswegen sitzen wir doch auch hoffentlich alle hier zusammen. Nicht, weil wir so super sind oder weil wir aus eigenem Eifer hier irgendwas beweisen wollen, dass wir uns irgendwie Gottes Gunst verdienen. Nein, wir sind begnadigt worden. Gott hat an uns gehandelt. Und dieser Zuruf, Gnade sei mit euch und Frieden, er geht an Menschen. An Gläubige in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Das muss ihnen neu vor Augen gestellt werden, macht deutlich. Weil im Vers 6 im Galaterbrief im Kapitel 1 heißt es denn nämlich, dass sie sich abwenden wollen von dem, der sie durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Unter Einfluss von Irrlehrern, wir hatten das letzte Mal, wandten sich die Galater auf einen Weg, der von der alleinigen Gnade wegführt. Zu einem anderen Evangelium. Aber ein Evangelium, was nicht alleine auf der alleinigen Gnade Gottes beruht, sondern Werke des Menschen dazu stellt, ist kein wahres Evangelium, sondern ein Irrweg. Es ist alles von Gott und er hat alles geschenkt. Das Evangelium ist Gnade und Frieden von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Und mit diesem enden wirklich die anderen Einleitungen, setzen einen Punkt und fangen etwas Neues an. Es bedarf an den anderen Stellen keiner weiterer Erklärung. Es scheint den Leuten klar zu sein, auf welchem Fundament die Gnade und der Frieden mit Gott bestehen. Aber an dieser Stelle im Galaterbrief folgt ein Komma. Es scheint, dass nochmal klargestellt werden muss, wo eigentlich die Gnade und der darauf folgende Frieden herkommt. Und diese Hinzufügung zu der gängigen Formel, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, zeigt uns, was das Fundament der Gnade und des Friedens mit Gott ist. Wir haben letztes Mal auch schon in der Einleitung in den vorherigen Versen, in den Versen 1 bis 2, beleuchtet. Dass wir haben gehört von der Person des Herrn Jesus Christus, der nicht ein bloßer Mensch war, sondern wahrer Gott und wahrer Mensch. Und auch von dem, der den Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckte, Gott, der Vater. Aber diese Aussage hier zeigt uns den Teil, den der Herr Jesus Christus getan hat, bevor er wieder auferstanden ist. Er hat sich gegeben. Jesus Christus hat sich gegeben. Nicht du hast irgendetwas gegeben, was du hast, sondern jemand anderes hat etwas gegeben. Und das ist nämlich die Frage, die sich die Religion alle stellen und unterschiedliche Lösungsvorschläge bringen. Wie kann ein Mensch mit Gott Frieden haben? Wie kann er einen dauerhaften Frieden in einer vollkommenen und ewigen Beziehung zu Gott stehen? Und wie kann er sicher sein, dass er eines Tages nach seinem Tod bei ihm sein wird? Und die Religionen zeigen uns in verschiedenster Art und Weise, was der Mensch tun muss, was er geben muss, um das zu erreichen. Aber die Bibel hält dagegen. Nicht du gibst, sondern jemand anders hat sich bereits gegeben. Aber warum? Warum muss sich jemand für mich geben? Was ist denn an mir? Ich kann doch leisten, sagt der normale Mensch. Was habe ich denn für ein Problem? Es sind die Sünden. Der Herr Jesus Christus hat sich für unsere Sünden gegeben. Und ich denke, dass es sich lohnt, an dieser Stelle etwas auszuholen. Gott schuf die Himmel und die Erde. Und nachdem das Schöpfungswerk nach 6 wortwörtlichen Tagen vollendet war und er es sich anschaute, heißt es, dass er sah, dass es sehr gut war. Der Mensch wurde von Gott in seinem Ebenbild geschaffen. Und weil Gott der Schöpfer aller Dinge ist, weil er die oberste Autorität über alles hat und ist, hat er das Recht, seinen Geschöpfen und vor allen Dingen auch den Menschen zu sagen, was sie machen dürfen und was sie nicht tun dürfen. Wir sehen das in den Regierungen oder bei Einzelherrschern, bei Diktatoren oder auch bei vom Volk gewählten Regierungen, dass auf unterschiedlichen Wegen, die ihnen gegeben worden sind, sie die Möglichkeit haben, verbindliche Gesetze zu erlassen für das Volk. Und so hat Gott dem Menschen geboten, du darfst von allen Bäumen essen, außer von dem einen nicht. Weil wenn du das tust, dann musst du sterben. Ganz klar. Und trotzdem, unter dem Einfluss der Schlange, übertrat die Frau das Gebot und aß, und auch Adam in Folge übertrat das Gebot und aß auch davon. Der Tod kam über sie und sie starben dann irgendwann tatsächlich und ihre Beziehung zu Gott war kaputt. Die Sünde ist in die Welt gekommen. Und was Adam und Eva von diesem Zeitpunkt an waren, wurde dann ein jeder ihrer Nachkommen. Und somit auch alle, die hier vor mir versammelt sitzen, mich inklusive. Wir sind alles Sünder. Die Natur der Sünde wohnt in uns allen. Durch das, was unsere Urahnen getan haben. Und dass wir Sünder sind, zeigt sich daran, dass wir irgendwann anfangen, früh genug zu sündigen. Und wir übertreten Gottes Gebote. Und die Bergpredigt zeigt uns, dass schon die Übertretung nicht nur in der Tat ist, sondern selbst schon dann, wenn sie in Gedanken geschieht. Schon selbst diese Ebene sagt das Wort Gottes, ist eine Rebellion gegen Gott, weil er in dein Herz sehen kann. Was ist die Folge, wenn wir hier in diesem Land Gesetze übertreten? Es folgt eine festgesetzte Strafe. Und die Strafe reicht von einem Ordnungsgeld bis hin zu, ich glaube in Deutschland ist das Höchstmaß der Strafe 15 Jahre, Gefängnis. Und in anderen Ländern geht es sogar bis dahin, dass derjenige getötet werden soll aufgrund dessen, was er getan hat. Und so wie die Regierung Gesetzesübertretungen bestraft, so muss auch Gott und so handelt Gott auch, der die oberste Autorität ist, der die Regierungen eingesetzt hat, der Herrn der Herren ist, vor ihm war nichts und nach ihm kommt nichts. So muss er die Gesetzesübertretungen strafen und die Übertretungen seines heiligen und guten Gesetzes lösen was aus? Zorn. Wie es auch bei menschlichen Herrschern ist, wir sehen das beispielsweise bei Nebukadnezar, der ein Gebot aufgestellt hat, dass alle zur bestimmten Zeit niederfallen sollen und dann die drei Freunde von Daniel nicht niedergefallen sind. Was ist denn passiert? Ach so, kein Problem. Nein, er war zornig, sein Angesicht verfärbte sich. Und das ist auch das Evangelium in der Hinsicht, dass der Zorn Gottes offenbar wird über alle Ungerechtigkeit, über jede Sünde, über jede Gesetzesübertretung zürnt der Herr. Aber, was ich auch ganz klar sagen muss, der Zorn Gottes ist in absoluter Weise vom Zorn des Menschen zu unterscheiden. Es ist kein emotionaler Ausbruch. Wenn wir zornig wären, ticken wir aus und denken, damit tun wir das Richtige. Aber Gottes Zorn ist nicht so. Er ist nicht emotional unkontrolliert, sondern Gottes Zorn ist rein und frei von jeder Ungerechtigkeit, frei von jeder Sünde. Er verfehlt sein Ziel auf keinen Fall. Er ist maßvoll, aber direkt und zielgeführt. Es ist ein heiliger Zorn, der sich in einer ganz anderen Kategorie befindet als unser menschlicher Zorn. Er ist gerecht, weil die Sünden eine gerechte Bestrafung verdienen. Weil die Sünden fordern Gottes Gerechtigkeit heraus. Du rebellierst mit deinen Sünden gegen seine Heiligkeit, gegen sein Gesetz, was er erlassen hat. Weil Gott aber nicht nur zeitlich ist, wie es Regierungen sind. Regierungen werden gewählt und auch manchmal wieder abgesetzt oder bei einem Einzelherrscher folgt dann einer seiner Nachkommen auf dem Thron. Gottes Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Er ist nämlich ein ewiges Wesen. Und so sind auch die Konsequenzen, die Strafen für unsere einzelnen Sünden, es ist unterschiedlich, aber sie haben alle eins gemeinsam, sie sind alle ewig. Und die Bibel redet von einem ewigen Gericht für die Sünder, das kein Ende haben wird. Weil Gott keinen Anfang und kein Ende hat und du hast gegen die oberste Autorität gesündigt. Und die Strafe ist eine ewige Strafe für deine Sünden. Und sie stehen der Gnade und dem Frieden im Weg. Wie kann Gott einen Menschen, der so viel Ungerechtigkeit getan hat, so viel Böses begnadigen? Jeder Richter, der so etwas tun würde, den würde das Volk verfluchen. Jeder würde sagen, die müssen gerecht bestraft werden. Und so ist Gott auch. Gott ist zu 100% gerecht. Er hört niemals auf, gerecht zu sein. Er kann das gar nicht. Wenn Gott aufhören würde, gerecht zu sein, würde er aufhören, Gott zu sein. Er ist vollkommen gerecht und hört nie damit auf. Er kann nicht anders handeln. Und so stehen die Sünden dem Frieden mit Gott im Weg. Und genau deswegen, weil du selber auch diese Sünden nicht bereinigen kannst. Du kannst deine Schuld selber nicht abtragen. Das ist ja der bekannte Weg, den Religionen vorschlagen. So, jetzt hörst du auf, das Schlechte zu tun und fängst an, das Gute zu tun. Das mag vielleicht mildern vor Gericht gelten, dass du angefangen hast, das Gute zu tun, nachdem du was Schlechtes getan hast. Aber die Strafe muss trotzdem sein. Keiner wird dich davonkommen lassen, wenn du einmal bei Rot über die Ampel gehst und dann dem Richter sagst, aber mein ganzes Leben bin ich bei Grün gegangen. Er wird sagen, schön, aber das Rote muss geahndet werden. Und so ist es auch mit den Sünden. Gott ist ein gerechter Richter. Du kannst durch Gutes tun nicht Frieden mit Gott bekommen, weil deine Sünden immer noch da sind. Und jeder andere Mensch, der für dich einspringen könnte, fällt auch aus, weil auch er sein eigenes Paket mit sich rumzutragen hat und auch er selber da schauen muss. Aber deshalb kam der, der nicht ein bloßer Mensch ist, sondern Gottes Sohn von Ewigkeit, wurde Mensch und hat sich für die Sünden gegeben. Er wurde von einer Jungfrau geboren. Er hatte diese sündige Natur, die wir Menschen alle haben, nicht. Das Wort Gottes sagt, der Herr Jesus Christus hat nie gesündigt. In ihm war keine Sünde, keine Tatsünden, auch kein sinniges Wesen. Er war vollkommen, er hat alle Zeit den Willen des Vaters getan. Und er sagt, er kann auch nur das tun, was er den Vater tun sieht. Immer gerecht. Er musste dieses gerechte Opfer sein. Er musste vollkommene Gerechtigkeit haben. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Eine Sünde, die er getan hätte, hätte dazu geführt, dass er nicht dieses Opfer hätte bringen können für uns. Eine einzige hätte ausgereicht. Und was haben wirklich der Teufel und seine Dämonen wahrscheinlich probiert, ihn zu versuchen? Und das ganze Heil von uns hängt an diesem Faden. Und er hat es aber getan. Er hat nicht gesündigt. Er war vollkommen gerecht und konnte deswegen einerseits die komplette Gerechtigkeit, die Gott fordert, erfüllen, aber er konnte sich selbst auch für unsere Übertretungen hingeben. Er war ein Mensch, das heißt, der Hebräerbrief sagt in Kapitel 2, Vers 17, er musste den Brüdern ähnlich werden, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Andererseits war er auch der ewige Gottessohn, der nicht nur für einen Menschen sterben konnte, sondern für viele. Jesaja 53, Vers 5 sagt, die Strafe lag auf ihm, damit wir was? Damit wir Frieden haben. Die Strafe, die unsere Übertretungen nach sich ziehen, wurden von ihm getragen. Psalm 69, Vers 5 sagt prophetisch über den Herrn Jesus Christus, was ich nicht geraubt habe, muss ich erstatten. Und das ist eine kleine Zwischenfrage in dieser Predigt. Das führt uns auch zu folgender Fragestellung. Für wen starb Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha? Für wen hat er gelitten? Und Geschwister, ich bin davon überzeugt, dass Gott zugunsten von allen Menschen gestorben ist. Dass jeder, der das Evangelium hört und kommt, weiß, für mich hat's gereicht. 1. Timotheus 2 zeigt uns, dass wir Freimütigkeit haben als Gläubige, für jeden, egal für wer, für jeden Menschen zu beten, dass er die Wahrheit erkennt. Wir haben laut 2. Korinther 5 die Freiheit, die Freimütigkeit zu jedem Menschen. Wir müssen nicht vorher überlegen, wir dürfen das zu jedem Menschen sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Das Wort Gottes sagt, dass es für jeden, der kommt und glaubt, ausreicht. Das Werk, was der Herr Jesus Christus getan hat. Er gab sich im Hinblick auf alle, damit du kommen kannst. Weil der Mensch muss auch kommen. Der Mensch hat eine Verantwortung. Aber auf der anderen Seite, neben der Seite, die ich gerade erklärt habe, spricht das Wort Gottes von einer Endgültigkeit, von einem Werk, was geschehen ist, dass der Herr tatsächlich etwas vollbrachte, stellvertretend für viele, um sie zu retten. Dass er ihre Errettung nicht nur potenziell möglich gemacht hat, sondern dass er sie mit dem Werk, was er vollbracht hat, wirklich gerettet hat. Ich möchte dazu einige Verse lesen, die dieses abgeschlossene Werk zeigen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Da heißt es, er ist erschienen, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Er ist erschienen, etwas Abgeschlossenes. Das ist passiert bei der Menschwerdung Jesu Christi, um dann die Sünden hinwegzunehmen. Und das ist auch passiert. Und nur ein Gläubiger, der auf dieses Werk vertraut, kann wissen, dass der Herr dort seine Sünden hinweggenommen hat. Tatsächlich, nicht nur potenziell, sondern wirklich. Ein weiterer Vers aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es, er hat sich, nachdem er die Reinigung von Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Auch hier bevor er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, hat er eine Reinigung von Sünden vollbracht. Auch das kann nur ein Gläubiger für sich in Anspruch nehmen, dass er gereinigt ist von seinen Sünden. Das kann kein Ungläubiger sagen. Und dann ein weiterer Vers aus dem Hebräerbrief, der in Eindrücklichkeit das Vollkommene und Geschehene und das Opfer, was wirklich dann errettet, des Herrn Jesus Christus vorstellt. Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 14. Da heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Er hat vollendet diejenigen, die geheiligt werden. Mit dem Werk am Kreuz, mit seinem Opfer, hat er abgeschlossen, welche vollendet. Das heißt nicht, dass hier wird gesprochen von der Verwirklichung der Grundlage der Errettung. Der Sünder, der dazu geheiligt ist, der dann gläubig wird, der muss es dann in der Zueignung der Errettung dann auch persönlich für sich in Anspruch nehmen. Aber die Grundlage, dass das Werk geschehen ist, sagt uns der Vers ganz klar, dass er mit diesem Opfer vollendet hat. Und das Wort für vollendet ist ein Verb im Griechischen und hat denselben Wortstamm wie das Verb, was der Herr Jesus Christus in Johannes 19, Vers 30 ausruft, wo er sagt, es ist vollbracht, fertig, definitiv. Der Hebräerbrief spricht über das Opfer Jesu Christi als ein einmal geschehenes Werk, das eine definitive Sühnung für diejenigen erwirkt, die eines Tages später glauben werden. Bradley erwähnte letzten Sonntag den Begriff Sühnung hier in seiner Predigt. Und ich will es euch nochmal vor Augen stellen. Die Sühnung ist hauptsächlich gesehen ein Zufriedenstellen der gerechten Forderungen Gottes. Aber ganz speziell und on point, die Sühnung, eine Sühnung besänftigt den Zorn Gottes, dass ihm Genüge getan wird. Die Sühnung deckt den gerechten Zorn Gottes zu und besänftigt ihn. Er stimmt Gottes Angesicht gnädig. Und diese Argumentationslinie, dass Gottes Zorn gestillt werden muss über unsere Sünden, besänftigt werden muss, diese Linie sehen wir auch im Römerbrief, der thematisch sehr ähnlich ist zum Galaterbrief. Der Römerbrief fängt in Kapitel 1, Vers 18 an, zu sagen, dass der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeiten offenbar wird. Und da im Kapitel 1, dann geht es um die ganz gottlosen Menschen, die in ihren Sünden leben, die gegen Gott rebellieren und Freude auch an denen haben, die das auch machen. Dann im Kapitel 2, da sind dann andere Menschen, die dann sagen, naja, das, was die da machen, das ist schon echt schlimm. Und da würde ich mich auf keinen Fall zugesellen und da würde ich keinen Anteil mit haben. Aber das Wort Gottes sagt dann, du selber, der du so etwas sagst, du häufst dir was auf? Zorn. Zorn für den Tag des Zorns, Römer 2, Vers 5. Weil du das, worin du andere verurteilst und sagst, was macht man nicht selber, machst. Und das Gericht Gottes, heißt es in Römer 2, Vers 8, wird für diejenigen, die der Wahrheit ungehorsam sind, was bringen? Gott wird ihnen im Grimm und im Zorn vergelten. Kapitel 3, weiterhin geführt, heißt es, dass Gott nicht ungerecht ist, wenn er das Zorngericht verhängt. Auch wenn die Ungerechtigkeiten des Menschen Gottes Güte beweisen und Gottes Gerechtigkeit beweisen, heißt das nicht, dass Gott darüber nicht eines Tages richten wird. Das lesen wir auch schon im Alten Testament, dass Gott eines Tages richten wird. Er ist der Richter. Und deswegen ist es vollkommen gerecht, dass Gott über die Sünde das Zorngericht verhängt, über die Sünden. Und dann Kapitel 3, die Verse 9 bis 20, was abschließend sagt, alle Welt, alle Menschen sind vor Gott schuldig. Und dann wird in Kapitel 3, Vers 21, der Weg gezeigt. Jetzt aber ist ein anderer Weg geoffenbart, ein Weg außerhalb des Gesetzes. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 25, dass Jesus Christus zum Sühnopfer bestimmt ist durch den Glauben. Das, was in der Schlacht da steht, in Klammern, das wirksam wird, steht im Grundtext nicht. Es heißt wörtlich, ein Sühnopfer durch den Glauben. Das ist die Lösung, wie der gerechte Zorn Gottes besänftigt wird. Es ist Jesus Christus. Er hat gesühnt. Und jeder, der sich im Glauben an ihn wendet und auf das Sühnopfer vertraut, weiß, dass seine Sünden am Kreuz auf Golgatha bezahlt worden sind, gesühnt worden sind, definitiv. Und das Resultat der geschehenen Sühnung, der Besänftigung des Zorns, sehen wir denn im Kapitel 5 im Römerbrief. Da heißt es, dass sie Frieden haben mit Gott, da sie gerechtfertigt sind. Und im Vers 9 heißt es dann auch, gleich Vers Römer 5, Vers 9, dass sie sich nicht mehr fürchten brauchen, dass Gott diejenigen, die gerechtfertigt worden sind, von was errettet? Von dem Zorngericht. Der Zorn ist gestillt für diejenigen, die glauben. Und die vollbrachte Sühnung, die der Herr Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, ist etwas Effektives. Sie bewirkt für die, die glauben werden, ein Ende des Zorns. Sie schafft die Grundlage, die Verwirklichung, die später, wie ich es gesagt habe, derjenige im Glauben ergreift, der dann weiß, keine Verdammnis mehr. Der Zorn Gottes wurde gestillt, weil ich mich im Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein Werk gewandt habe. Aber diejenigen, die dem Sohn nicht glauben, was passiert mit ihnen? Da heißt es in Johannes 3, Vers 36, die dem Sohn Gottes nicht glauben, dass der Zorn Gottes auf ihnen bleibt. Der Zorn wurde für sie nicht abgewendet, weil sie nicht glauben. Der Mensch ist verantwortlich zu glauben. Und um deine und meine Sünden, die du glaubst, vollständig zu sühnen, musste der Herr was machen? Er musste die Strafe für jede einzelne deiner Sünden tragen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24, 1. Petrus 2, Vers 24, Entschuldigung, heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Alle Sünden, die du jemals getan hast, der du glaubst, wurden am Kreuz auf Golgatha auf den Herrn Jesus Christus gelegt. Jeder einzelne. Gott muss gerecht handeln. Es heißt in Offenbarung 20, Vers 12, dass er später im Endgericht die Menschen nicht nach ihrem Werk, sondern nach ihren Werken richten wird. Und der Herr Jesus Christus sagt, dass der Sünder später eines Tages Rechenschaft ablegen muss für jedes unnütze Wort, was er gesprochen hat. Was der Jesus Christus dort getan hat, dafür gibt es ein schönes Bild im Alten Testament. An dem großen Versöhnungstag, im 3. Mose, Kapitel 16. Da sind zwei Opfer für das Volk bestimmt, eins für den Herrn und eins als Sündenbock. Während der für den Herrn geschlachtet wird, wird auf den Sündenbock der Hohepriester alle Sünden, jede einzelne Sünde des Volkes auf diesen Bock bekennen und ihn dann als ein Azazel, als eine Abwälzung in die Wüste schicken. Das sind Schattenbilder auf das große Werk, was der Herr Jesus Christus vollbracht hat. Und dies hat er getan, als die Sonne sich verfinstert hat. Bis dahin konnten die Menschen machen und tun mit dem Herrn Jesus Christus, was sie wollten. Aber dann geht die Sonne unter und Gott sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und dann sollte Gott der Vater sich von seinem Sohn abwenden und ihm im Zorn begegnen. Wir fragen uns natürlich, wie geht das? Die ganzen Milliarden Sünden, alleine meine Milliarden von Sünden, wie geht das in 3 Stunden? Kann ich euch keine Antwort geben. weiß ich nicht. Ein Prediger sagte zu den 3 Stunden am Kreuz, bei den 3 Stunden der Dunkelheit am Kreuz, das sind die 3 Stunden der Ewigkeit. Es wird dunkel. Wir können da nicht vollends hineingucken in dieses Werk, aber wir wissen, dass die Sünden, jede einzelne Sünde von mir und von dir, der du glaubst, gesühnt worden. Das heißt, er hat diese Sünde getragen und hat von Gott für jede einzelne Sünde die gerechte Strafe erhalten, die ich verdient habe. Er zerschlug ihn. Jesaja Kapitel 53, Vers 10 heißt es, dass es dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn stellvertretend für die Sünden derer, die eines Tages sich im Glauben an ihn wenden werden, leiden. Das heißt auch in Jesaja 53, dass er, der Knecht Gottes, von dem da gesprochen wird, viele gerecht machen wird und ihre Sünden wird er tragen. Und dafür stand er schrecklicherweise. Und wir können nur dankbar sein, dass er es getan hat, weil kein anderer es hätte tun können. Aber im Psalm 22 heißt es, wir schlagen auf, Psalm 22, Psalm 22, erstmal allgemein, am Ende der 3 Stunden hat der Herr diese Worte, die hier am Anfang von Psalm 22 stehen, gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viele haben gesagt, nein, er war nicht verlassen, er hat sich nur verlassen gefühlt und hat es deswegen gesagt. Oder er zitiert hier einfach nur ein Schriftwort, um zu zeigen, wie es ihm gerade geht. Aber das ist nicht wahr. Der Psalm 22 findet seine vollständige prophetische Erfüllung in den Leiden des Sohnes Gottes. Er war tatsächlich in dieser Zeit von Gott verlassen. Der immer den Willen Gottes getan hat, er war verlassen. Der stand unter dem Zorn, wie ich gerade gesagt habe. Und da ist ein Vers sehr, sehr beeindruckend. Im Vers 15, Psalm 22, Vers 15. Da heißt es: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Wenn das Wort Gottes davon spricht, dass etwas wie Wachs zerschmilzt, dann wird meist, also immer eigentlich, davon gesprochen, dass es um Gottes Macht oder auch um seinen Zorn geht. Ich möchte dazu einige Verse lesen. Psalm 68, Vers 3. Psalm 68, Vers 3. Da heißt es: Wie Wachs unter Feuer zerschmilzt, so vergehen die Gottlosen vor dem Angesicht Gottes. Ein weiterer Vers. Psalm 97, Vers 5. Da heißt es: Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Und in Micha 1, Vers 4. Und die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer, und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Und wenn hier der Sprechende das von sich gibt, dass sein Inneres wie Wachs zerschmilzt, dann zeigt es, dass es in seiner vollen Erfüllung um den Sohn Gottes geht, der den Zorn Gottes an unserer Stadt für unsere Sünden getragen hat. Er selbst hatte keine Sünde und auf ihn wurde ungebremst, ohne Schonung, der gerechte Zorn Gottes vollzogen. Und darin, liebe Geschwister, offenbart sich Gott in seiner heiligen Liebe zu uns, dass er, obwohl wir solche Verbrecher sind, obwohl wir eigentlich dieses Gericht verdient hätten, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um diese Strafe stellvertretend auf sich zu nehmen, dass der Vater seinen Sohn dafür gegeben hat. Was muss es den Vater gekostet haben? Er wusste, was passieren wird. Und der Herr Jesus Christus, er wusste von dem Weg, den er gehen musste. Und trotzdem haben sie es getan. Und darin offenbart sich die heilige Liebe Gottes zu uns, zu der Gemeinde, dass er so etwas getan hat, um uns zu retten, um dich zu retten. Und diese schrecklichen Leiden, die der Sohn Gottes für mich erlitten hat, die können wir nie vollkommen begreifen. Und jede Leiden der Gläubigen, die darauf folgen, sind diesem nicht zu vergleichen. Und deswegen haben viele Gläubige Schweres erlitten und sind sogar in den Tod gegangen, weil sie wissen, dass der Sohn Gottes das für sie erlitten hat, was sie nicht hätten tragen können. Weil sie wissen, dass ihre Strafe abgebüßt ist. Aus Liebe zum Sohn Gottes, der uns zuerst geliebt hat. Und das ist das Fundament. Das ist das Fundament, wodurch Gott mit Sündern, die des Todes würdig sind, in Gnade handeln kann und ihnen einen ewigen Frieden, so wie er ewig ist, mit ihm geben kann. Dadurch, dass die Schuld beglichen ist. Sie ist weg. Die Sünden sind entfernt von uns. Alles, was wir jemals getan haben und was wir noch tun werden, ist weg. Weil der Sohn Gottes gestraft hat und eine Sühnung erwirkt hat. Er hat in Bezug auf unsere Sünden den gerechten Zorn Gottes gestillt. Wie der Evangelist Wolfgang Dück, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, der war im 20. Jahrhundert in der Bundesrepublik tätig, er sagt, Jesus ist der Blitzableiter. Er trägt das, was wir verdient hätten. Dann geht's weiter im Text. Damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Mit seinem Stellvertretertod, mit seinem Opfer, mit dem, was er gegeben hat, möchte er etwas weiteres tun. Er möchte uns herausretten aus dem bösen gegenwärtigen Weltlauf. Da sehen wir, was die Gnade, die uns erwiesen wird und der Frieden dann, den wir haben mit Gott, dann weiter mit uns tut. Es heißt, wir werden herausgerettet. Kurz, der gegenwärtige böse Weltlauf. Wir hatten es vor einigen Wochen hier, als wir uns Römer 12 angeschaut haben. Da heißt es in Römer 12, Vers 2, dass wir uns als Gläubige nicht dem gegenwärtigen Weltlauf anpassen sollen. Das heißt auch, wie der Text hier im Galaterbrief uns zeigt, dass diese Weltzeit, dieses Zeitalter nicht gut ist, sondern böse. Sagt der Text ganz klar. Und das liegt auch daran, dass der Gott dieser Weltzeit der Satan ist. 2. Korinther 4, Vers 4. Und wir waren selbst auch Teil davon. Wir waren auch Teil von dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Wir können dazu den Epheserbrief aufschlagen. Epheserbrief. Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Da heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach was? Nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir waren Teil des Problems. Wir waren auch Teil dieser Welt, der bösen, gegenwärtigen Weltzeit. Aber da wir hoffnungslos verloren waren, und wie auch Epheser 2 sagt, wir haben in Sünden und Übertretungen gelebt, kam der Sohn Gottes, um mit seiner Hingabe uns herauszuretten. Er hat uns herausgerettet. Geschwister, die Gnade Gottes findet uns an dem Punkt, wo wir gerade stehen. Wir müssen nicht irgendwo ganz besonders sein, damit wir begnadigt werden. An dem Punkt, wo du jetzt gerade als Ungläubiger oder auch generell stehst, da findet dich die Gnade Gottes und errettet dich in deinem sündigen Zustand. Aber wenn einem die Gnade, die einem widerfahren ist, wird uns aber im Gegenzug nicht an dem Punkt lassen, wo wir standen, als wir errettet worden sind. Wenn wir wirklich begnadigt worden sind und Frieden mit Gott haben, wird diese Gnade uns hin zu Gott bewegen. Die Gnade wird uns verändern. Das passiert auch dadurch, dass der Herr Jesus Christus uns mit seinem vollkommenen Werk herausgerettet hat aus diesem Zeitlauf. Und das zeigt auch, dass diese Gnade und der Frieden Auswirkungen dann haben. Und lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Hast du das erlebt, dass das vollständige, einmal geschehene Opfer des Herrn Jesus Christus dein Leben verändert hat? Ist das passiert? Hast du gemerkt, wie die Gnade in deinem Leben wirksam wurde? Hast du den Wechsel in deinem Herzen mitbekommen? Ist die Gnade mächtig in unserem Leben am Wirken? Und das ist auch, um in der Einleitung zum Galaterbrief auch nochmal zu sagen, das ist auch Kernbestand des Galaterbriefes. Er verteidigt die alleinige Rechtfertigung durch den Glauben an das Werk Jesu Christi, aber zeigt dann auch im Kapitel 5 bis 6, dass ein Begnadigter, ein Geretteter, der den Heiligen Geist erhalten hat, auch Früchte des Geistes tragen wird. Das ist kein Zusammenspiel, um sich die Errettung zu verdienen, die ist in der Vergangenheit geschehen, sondern die Früchte sind Folge der vorher geschehenen Errettung. Es ist ein Wenn-Dann. Wenn aus Gnaden gerettet, dann gibt's Früchte des Geistes in unserem Leben. Und wir werden dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Wir werden nicht vollkommen wie er sein. Das sagt das Wort Gottes auch ganz klar. Die Schwachheit des Fleisches hängt noch an uns. Aber der Weg wird immer heller werden bei uns. Durch Gottes Gnade. Und genau, wir dürfen die Freiheit, die wir in Christus haben, nicht zum Vorwand für das Fleisch benutzen. Da warnt uns das Wort Gottes vor. Und er hat für unsere Vergehen ja gelitten. Und das Wort Gottes stellt uns Verse vor, die zeigen, der Herr Jesus Christus hat alles für dich getan. Und im Angesicht dessen, wie er gelitten hat, so sollen wir uns auch abwenden von der Sünde. Wir können dazu Titus 2, Vers 14 aufschlagen. Titus 2, Vers 14. Da heißt es, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die Gnade und der Frieden mit Gott hat Auswirkungen. Und es ist auch, wenn wir wirklich das Sühnewerk Christi sehen, wenn wir gelesen haben, wie er unter dem Zorn Gottes steht, wie sehr er leiden musste für jede einzelne deiner Sünden, dann müsste doch eigentlich meine natürliche Reaktion als Gläubiger sein, mich von dieser Schrecklichkeit abzuwenden, dass ich mich wegwende von der Sünde, dass ich das nicht mehr tun will, sondern nicht mehr das tun, was ich vorher getan habe, sondern ich möchte ihm dienen. Ich möchte im Angesicht des großen Werkes, was er für mich vollbracht hat, mein Leben ihm geben. Das sollte unser aller Wunsch ja auch sein. Und es war einmal ein junger Graf, der stand vor einem Bild des italienischen, ich glaube, kam aus Italien, Malers Domenico Fetti. Zu sehen auf dem Bild das Werk des Herrn Jesus Christus, also nur das Kreuz und er, der Herr Jesus Christus, hang am Kreuz mit einem Schriftzug darunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieser Moment sorgte dafür, dass er dann, gepackt von der Liebe Christi, dieser Graf, sein ganzes Leben, seinen ganzen Adel, sein ganzes Vermögen dafür einsetzte, um dem Herrn zu dienen. Und dieser Graf, der da vor dem Bild stand, war Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der später auch das Herrnhuter Werk gegründet hat und dessen Missionare in die Welt gegangen sind. Es war eine Frucht, die weltweit erbracht worden ist durch einen Mann, der sich Gedanken gemacht hat, der Herr hat alles für mich getan, was tue ich für ihn? Und so können wir auf die Liebe, auf das, was der Herr uns damit erwiesen hat, auch nur antworten, indem wir für ihn leben wollen und fragen wollen, Herr, hier bin ich, sende mich. Zeig mir, wie ich dir dienen kann. Zeig mir, wie ich dich verherrlichen kann. Zeig mir, wie ich dir Dankbarkeit zeigen kann für das, was du für mich vollbracht hast. Einmalig. Alle Wandel, alle Werke sind Resultat, sind Früchte dessen, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Das Kreuz ist für die Welt eine Torheit, aber für uns, die wir glauben, ist es Gottes Kraft. Und ich wünsche einem von uns, dass wir wirklich diese Gotteskraft in unserem Leben erleben. Der Herr Jesus Christus tat das nämlich alles nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wir haben gesehen, die Gnade und der Frieden kommt von Gott. Der Herr Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, er hat das auch getan und er rettet uns aus dem bösen gegenwärtigen Weltlauf heraus. Und das tat er alles nach dem Willen Gottes des Vaters. Unsere gesamte Errettung von Anfang bis Ende war sein Wille. Der Herr Jesus Christus war vom Vater als Lamm Gottes ausersehen vor Grundlegung der Welt. Die Gläubigen sind auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Es lief alles nach seinem festgesetzten Ratschluss. Deine Rettung war der Wille des Vaters. Und dann kam der Sohn. Und im Psalm 40, die Verse 8 bis 9, heißt es, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott. Der Hebräerbrief Kapitel 10 zeigt uns diesen Vers, er zitiert ihn aus dem Alten Testament und deutet ihn auf Christus hin. Und die Schrift dort in Hebräer 10 sagt, dass wir durch diesen Willen geheiligt sind, durch das einmal geschehene, ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi. Christi Sühnetod und die daraus wirksame Erlösung für uns war der Wille Gottes, des Vaters und wurde verwirklicht vom Sohn Gottes. Und er verherrlichte ihn, den Vater. Er tat seinen Willen. Auch in den 3 Stunden Finsternis am Kreuz auf Golgatha tat er den Willen des Vaters. Nicht wir taten den Willen des Vaters, sondern der Herr. Und dem Vater, ihm gebührt dafür die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir haben es hier in diesem Text gesehen. Alle Gaben, alle Dinge hat Gott gegeben, damit wir gerettet werden. Nicht ein bisschen ist auf unser Verdienst zurückzuführen. Und das ist ganz wichtig für die Galater-Situation. Die Galater haben nämlich Sachen hinzugestellt, um gerettet zu werden, die sie noch beisteuern können. Der Gnade noch ein bisschen hinzufügen. Ja, wir bleiben ja bei der Gnade. Wir sind ja noch an Jesus gläubig und dergleichen. Aber wir müssen auch das und das machen, um errettet zu werden. Was schön klingt, ist ein anderes Evangelium. Was schön klingt und vielleicht auch den Stolz in uns, in unserem sündigen Fleisch weckt, ist ein Angriff auf die Ehre Gottes. Ihm gebührt allein die Ehre für die Rettung des Sünders. Ihm allein, es gibt neben ihm keinen Retter. Und das tut man, wenn man zu dem vollkommenen Werk, von dem wir heute gehört haben, auch nur einen Millimeter Platz lässt, um seinen eigenen Verdienste hinzuzufügen. Das ist eine Beleidigung Gottes, wenn du zu diesem Werk etwas hinzufügst, was geschehen ist. In der Verwirklichung der Errettung, der Grundlage, steht niemand außer Gott allein. Wie ich es vorhin gesagt habe, der Sünder muss darauf, in der Zeit, wo er von Gott berufen wird, darauf auch antworten. Aber die Verwirklichung deines Heils ist allein sein Werk gewesen. Und seien es, wie bei den Galatern, die Beschneidung und die Einhaltung der mosaischen Gesetze, seien es heutzutage die charismatische Geistestaufe, da wo du denn danach auch noch am besten in Zungen reden sollst und wenn es nicht geschehen ist, na, ob du dann wirklich gerettet bist, das ist alles eine Lästerung. Das einmal geschehene Werk Christi und der Glaube daran reicht aus. Er ist gestorben, er hat gelitten und er ist da nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und jeder, der im Glauben darauf antwortet, ist gerettet. Der Herr sagt in Jesaja 43, Vers 11, Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und das sind die Auswirkungen auch von Gnade und Frieden, dass Gott allein die Ehre bekommt, dass wenn wir wirklich Gnade und Frieden haben, dass wir ihm dafür allein die Ehre geben. Und die Gnade und der Frieden haben ihr Fundament im Evangelium und bewirkt am Gläubigen Früchte, die Gott verherrlichen und ihm auch die Ehre geben. Auch das. Und dann bekräftigt Paulus zum Schluss das mit einem Amen. Und Paulus wird dann im Laufe des Galaterbriefes natürlich ausführlich. Das sind die einleitenden Verse. Aber wir haben hier schon in den einleitenden Versen die Grundwahrheiten des Evangeliums. Die Person des Herrn Jesus Christus der sich für unsere Sünden hingegeben hat und von Gott, dem Vater, nach 3 Tagen wieder auferweckt worden ist. Und dass dieses Werk die alleinige Grundlage der Gnade ist und dass das Evangelium ist und dass das der einzige Weg ist, womit man mit Gott ewigen Frieden bekommen kann. Und von diesem großen Retter wurde auch Paulus errettet und wurde von ihm als Apostel berufen. Das Lesen haben wir ja auch gelesen in den ersten Versen. Und er war ein Diener dieser Botschaft, dieser herrlichen Botschaft und mit ihm auch viele Brüder. Das göttliche Original, das Evangelium, wird uns in einer Kurzdeklaration von Paulus gezeigt, in dieser besonderen Galater-Situation, wo das Evangelium in Frage gestellt wird. Und dann, von diesen ersten 5 Versen aus, fängt er dann ab Vers 6 an, den Irrtum, den die Galater erlegen waren, zu bekämpfen und mit Eifer zu widerstehen. Aber die Schönheit und Reinheit des Evangeliums, der biblischen Wahrheit, muss verstanden werden und auch geglaubt werden, damit wir wirklich vollkommen verstehen, wie viel der Herr für uns getan hat, aber auch in Anbetracht dessen, dass wir dadurch verstehen, was der Irrtum ist. Alles, was von seinem Werk abweicht. Das haben wir gesehen heute und ich hoffe einfach, dass wir wissen, Bruder und Schwester, dass das Werk des Herrn Jesus Christus für dich geschehen ist und dass du nichts hinzufügen kannst und du hoffentlich auch nichts hinzufügen willst, sondern dass seine Gnade mit dir alleine genügt für jeden, der glaubt. Und das wünsche ich euch heute auch, Brüder und Schwestern, Gnade und Frieden euch von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn für unsere Vergehungen gegeben hast. Danke, Herr Jesus Christus, dass du stellvertretend für uns gelitten hast und gestorben bist und für uns, die wir glauben, eine vollständige Reinigung der Sünden bewirkt hast, dass du uns wirklich reingewaschen hast, dass wir Blutgewaschene sind, die durch dein Blut rein geworden sind. Durch deine Wunden, Herr Jesus Christus, sind wir heil geworden. Bitte schenk es, dass viele dieser Einladung folgen, Herr, und sich an dich wenden, an dein vollkommenes Opfer glauben und somit gerettet werden auf Zeit und Ewigkeit. Dir die Ehre dafür. Amen. Amen.